Einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, bei euch an diesem Sabbat zu sein. Mein erster Sabbat in Nymphenburg und ich starte tatsächlich mit einer tollen Nachricht, dass bei uns alles gut ist in der Familie. Das Kind ist gesund auf die Welt gekommen und heute Morgen hatte meine Frau eine Untersuchung im dritten Orden wegen der Bilirubinwerte. Die sind auch okay. Von daher, ich kann jetzt mich konzentrieren auf die Predigt. Die letzte Nacht war ein bisschen spannend, aber gut, die wird nicht die letzte sein, die so spannend ist, vermutlich. Heute braucht ihr eure Bibeln, definitiv, weil ich mit euch über das Buch Daniel sprechen möchte. Ein bisschen ungewöhnliches Thema, würde der eine oder andere sagen, bei einem Lobpreis-Gottesdienst. Ich habe mir das so angewöhnt, immer eine bestimmte Predigt zu halten zu dem jeweiligen Thema in dem Quartal. Und wir studieren gemeinsam das Buch Daniel und ich kann mir gut vorstellen, dass für den einen oder anderen von euch dieses Thema nicht sonderlich spannend ist. Vor allem für diejenigen, die wie ich als Adventistenkinder in die Adventgemeinde groß geworden sind. Wir haben eine Menge über Daniel und Offenbarung gehört. Und ich muss sagen, von Anfang an, ich finde es schade, dass diese wichtigen prophetischen Themen zu einer Art theologische Mathematik irgendwie verkommen sind. Versteht ihr, was ich meine? Dass wir irgendwelche da Zahlen haben, irgendwelche Jahre und dann rechnen wir von da nach da sind 2300 Tage oder Jahre und da sind 1260 Tage oder Jahre. Irgendwie, ich bin mit sowas aufgewachsen. Wahrscheinlich für Leute, die neu in die Adventgemeinde kommen, sind diese Themen sehr spannend, für manche zumindest. Das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Irgendwie, ich weiß nicht, wo ihr steht, vermutlich irgendwo in der Mitte. Entweder ihr sagt, wow, super spannend, oder oh, wieder Daniel und Offenbarung, meine Güte, bitte nicht. Ich hab mich mit dem Thema Daniel ein bisschen auseinandergesetzt und ich habe mir wirklich die Frage gestellt, was sagt dieses Buch für mich heute aus? Welche Bedeutung hat dieses Buch? Und sicherlich kann man 12 Kapitel nicht in eine kurze Predigt von 30, 40 Minuten zusammenfassen, aber 3, 4 Gedanken möchte ich mit euch heute Morgen teilen, die mir sehr, sehr wichtig sind. Wahrscheinlich kennt ihr so diese Filme, manchmal auch die James-Bond-Filme beginnen so, es gibt ein Intro. Am Anfang wird eine Szene gezeigt, der springt über einen Zug und einer schießt und der fällt runter und dann ist er im Wasser und dann kommt das Motto-Lied, starring Daniel Craig und so weiter. Und nachdem dieses Intro vorbei ist, beginnt die eigentliche Story. Ja, wahrscheinlich habt ihr das ein bisschen im Kopf. Und es ist so, dass das Buch Daniel eigentlich ein Eye-Catcher ist. Ja, wow, irgendwelche Visionen, Statuen, Gold, Silber und dann unterschiedliche Tiere kämpfen gegeneinander. Und oft bleiben die Leute bei dem Intro. Nur jede Geschichte hat eine Vorgeschichte. Und ich möchte heute zuerst mit der Vorgeschichte beginnen. Deswegen braucht ihr eure Bibeln. Ich möchte einen einzigen Text lesen, wobei es mehrere sind, aber ich möchte mich nur auf einen begrenzen. Und dieser Text befindet sich in Jeremia, Kapitel 27. Jeremia 27, die Verse 5 bis 7 und Vers 9. Jeremia, Kapitel 27. 5 bis 7 und Vers 9. Ich lese aus der Luther-Übersetzung. Bei mir steht obendrauf Jeremias Predigt vom Joch Nebukadnezars. Da sind wir an der richtigen Stelle. Und es steht folgendes ab Vers 5. Ich habe die Erde gemacht, so spricht der Herr. Ja? Ich habe die Erde gemacht und Menschen und Tiere, die auf Erden sind, durch meine große Kraft und meinen ausgereckten Arm und gebe sie, wem ich will. Nun aber habe ich alle diese Länder in die Hand meines Knechts Nebukadnezar, des Königs von Babel, gegeben und auch die Tiere auf dem Felde, dass sie ihm untertan sein sollen. Und es sollen alle Völker ihm dienen und seinem Sohn, und seine Sohnesohn, bis auf für sein Land die Zeit kommen, dass es vielen Völkern und großen Könige untertan sein muss. So hört doch nicht, hier spricht Jeremia zu den Judäa, so hört doch nicht auf eure Propheten, Wahrsager, Traumdeuter, Zeichendeuter und Zauberer, die euch sagen, ihr werdet nicht untertan sein müssen dem König von Babel. Ich habe die ganze Erde gemacht, so spricht der Herr, und ich habe eine Entscheidung getroffen, ich werde eure Erde, ich werde euer Land und nicht nur das Land und die Menschen, die in dem Land drin sind, sondern auch die Tiere, werde ich sie einem bestimmten König geben und nicht nur ihm, sondern auch seinem Sohn und seinem Enkel. Und dann eine ganz interessante Bemerkung im Vers 9. Deswegen, sagt Jeremia, glaubt nicht an euren Propheten, hört nicht auf eure Wahrsager und Traumdeuter. Es wird genauso sein, wie der Herr es gesagt hat. Spätestens hier, als ich diesen Text gelesen habe, habe ich mir gedacht, wow, anscheinend das Thema Fake News ist keine neue Erfindung. Anscheinend auch vor 2600 Jahren haben die Leute mit Fake News zu tun. Ich habe jetzt nicht die Zeit, aber wenn ihr wollt zu Hause, lest bitte Jeremia 28 und 29, damit ihr versteht, worum es geht. Es ging darum, dass Nebukadnezar die wichtigsten Utensilien aus dem Tempel mitgenommen hat. Und die waren nicht aus Ton, sondern aus Gold und Silber. Im Prinzip die komplette Kasse des Königs und des Tempels ist mitgenommen worden. Es ist genau das Gleiche, wenn Deutschland von heute auf morgen insolvent geht, das ganze Land. Und wir sind angewiesen auf irgendwelche Darlehen von anderen Ländern. Alles ist weggenommen worden. Nur, wenn das in Deutschland heute passiert, nimmt man in der Regel Devisen in irgendwelchen Aktienform oder man nimmt irgendwelche Goldteile in bar. So, die sind gegossen, wisst ihr, wie sie ausschauen. Damals sind diese Tempelutensilien, die hatten nicht nur einen materiellen Wert, sondern sie hatten auch einen kultischen, einen religiösen Wert. Und die Leute waren pleite. Sie waren nicht nur finanziell pleite, sondern sie waren auch religiös-kultisch waren sie pleite, weil ein fremder König ihre Tempelutensilien mitgenommen hat. Wisst ihr, was das bedeutet? Das bedeutet, dass der Gott dieses Königs stärker ist als Gott Jahwe. Sonst würde Jahwe so etwas nicht erlauben. Und dann kommen die Spezialisten, ähnlich wie jetzt die unterschiedlichen Parteien. Die CDU sagt das und das, die SPD sagt jenes, die AfD sagt was Drittes und die Grünen, die kochen ihre eigene Suppe. Es ist ein bisschen überspitzt, nur damit wir das wahrnehmen können. Da ist der Hanania. Und Hananias ist auch ein Prophet. Er sagt, ich bin auch ein Prophet Gottes. Und er tritt auf und sagt, Leute, diese Tempelutensilien kommen innerhalb von ein paar Wochen nach Jerusalem zurück. Und alle sagen, wow, yes, genau sowas wollen wir hören. Und Hananias ist nicht allein. Da ist ein zweiter und dritter und vierter und fünfter und alle sagen das Gleiche. Und jetzt auf einmal kommt Jeremia und sagt, Leute, hört nicht auf diese Menschen. Diese Tempelutensilien, diese Tempelgeräte, sie werden dort bleiben in Babylon 70 Jahre. Nein, das kann nicht wahr sein. Das geht nicht. Die ganze Geschichte ist beschrieben viel entspannter, wie ich es erzähle, aber mit einer großen Sprengkraft in Kapitel 28 und Kapitel 29. Wer sagt die Wahrheit? Was ist eine Wahrheit und was ist eine Lüge? Was hört sich gut an, aber trotzdem stimmt nicht? Was hört sich schrecklich an, aber stimmt? Als ich die Geschichte für mich da nochmal gelesen habe, ich lese nicht so oft das Buch Jeremia, muss ich offen sagen, habe ich mir gedacht, wow, es ist genauso wie heute. Nicht nur in der Politik, sondern auch manchmal in der Gemeinde oder in der Familie. Es gibt zwei unterschiedliche Instanzen und jede behauptet für sich, die Wahrheit zu sagen. Und natürlich glauben die Menschen der Wahrheit, es war die Wahrheit, es war die eigentlich besser, sich besser anhört. Wenn etwas nicht so gut klingt, darf nicht wahr sein. Und das ist für mich die erste Schlussfolgerung, wenn wir das Buch Daniel lesen. Bevor wir überhaupt Kapitel 1, diese Story da mit dem Diät, mit dem Essen, 10-mal klüger, und Daniel 2 mit dem Standbild gelesen haben und. Das Buch Daniel präsentiert auf eine eindrucksvolle Art und Weise, was bedeutet, ein wahrer Nachfolger Gottes zu sein. Nicht nur. Das Buch Daniel präsentiert die Geschichte von einem Mann, der ein wahrer Prophet ist und der immer die Wahrheit sagt, unabhängig, ob diese Wahrheit schön oder weniger schön klingt. Und ich finde das faszinierend. Ich finde das faszinierend, weil wir auch in unserer Adventgemeinde mit unterschiedlichen konkurrierenden Meinungen manchmal zu tun haben. Ich möchte jetzt in solche Thematiken nicht einsteigen. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, die sagt, nein, das macht Sinn. Und die anderen sagen, nein, das ist falsch. Und. Und so gehen Gemeinden auseinander. Das Gleiche passiert auch manchmal in der Familie. Das Gleiche kann auch zwischen Freunden geschehen. Was ist wahr? Wer steht für die Wahrheit? Das Buch Daniel offenbart uns die Geschichte eines Mannes, der unabhängig von den Umständen, in denen er gelebt hat, immer die Wahrheit von Gott persönlich bekommen hat. Daniel Kapitel 2 ist ein gutes Beispiel dafür. Nebukadnezar fragt Daniel, kannst du mir diesen Traum deuten? Letzte oder vorletzte Woche haben wir Daniel 2 studiert. Und was sagt Daniel? Ja, ich kann das. Ich habe die Deutung hier auf einen Zettel bei mir, in der Tasche. Was sagt Daniel? Es gibt einen Gott im Himmel. Und dieser Gott im Himmel hat dem König Nebukadnezar einen Traum gegeben. Und ich als Diener dieses Gottes werde ich dir die Bedeutung des Traums offenbaren. Das Buch Daniel präsentiert die Menschen, die tatsächlich mit Gott gelebt haben. Diejenigen, die trotz Gefangenschaft, trotz negativer Umstände im Leben bei Gott geblieben sind und treu geblieben sind. Und sie wussten immer, egal in welcher Situation, was die Quelle der Weisheit ist. Für mich ist das eine ganz wichtige Nachricht, weil ich als Mensch manchmal keine Ahnung habe, was wahr ist. Ich habe neulich einen Bericht, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, höre ich so Berichte bei B1 oder B2, Bayern 2. Da habe ich, glaube ich, beim Bayern 2 habe ich einen Bericht gehört, ich kann mir das schlecht vorstellen, dass später mit der Hilfe der künstlichen Intelligenz Videos gemacht werden können, wo jemand praktisch in Motion Picture, in einem Bewegungsmodus, dargestellt wird, wie er etwas tut. Das heißt, man filmt mich, wie ich laufe und so weiter und auf einmal zeigt man ein Video, wie ich mit einer Waffe unterwegs bin und eine Bank ausraube. Und es sieht echt aus. Man kann das nicht auf Anhieb sagen, ob das tatsächlich ein Fake-Video ist oder ein echtes Video. Das heißt, die Welt, in der wir leben, wird immer mehr und immer mehr durch Täuschung geprägt. Das Buch Daniel erinnert uns daran, wie wichtig es ist, bei der Quelle der Wahrheit zu bleiben. Und es gibt nur eine Quelle in diesem Universum. Und das ist Gott selbst. Der zweite Gedanke, der mir ganz wichtig ist, das Buch Daniel offenbart uns die Art und Weise, wie moderne Mission funktioniert. Eigentlich heißt das Buch des Propheten Daniel. Im Prinzip würde ich aber das Buch umbenennen. Eine der wichtigsten Persönlichkeiten in dem Buch Daniel ist für mich Nebukadnezar. Nebukadnezar war nicht nur ein König, er war nicht nur ein Politiker, er war der Oberpriester der babylonischen Religion. Und da müsst ihr euch vorstellen, auf der einen Seite ist Daniel, der Diener Gottes, Und auf der anderen Seite ist Nebukadnezar, der Diener von Gott Marduk, vermutlich. So waren alle Könige damals. Die haben beide Qualitäten in sich, die politische und die religiöse, vereint. Und wenn wir Daniel 2, Daniel 3 und Daniel 4, jeweils die letzten Verse lesen, sehen wir die Art und Weise, wie ein heidnischer Priesterkönig zu einem Jahwe-Anbeter wird. Und das ist für mich faszinierend. Daniel hat ihm keine Bibelstunden gehalten. Daniel hat sich nicht alle zwei Wochen mit ihm irgendwo getroffen in einem Raum und mit ihm das Alte oder, ja, damals war das Neue Testament noch nie geschrieben, das Alte Testament studiert. Daniel hat ihn nicht zu einer Gesundheitsevangelisation eingeladen. Er hat nur sie gesund ernährt. Daniel hat ihm auch keine Studienbriefe von der Stimme der Hoffnung bestellt oder was auch immer. Nur Daniel hat diesen Glauben begleitet. Wenn ich Ellen White Glauben schenke und ich schenke ihr Glauben, sie schreibt in Patriarchen und Propheten, dass Nebukadnezar einer der Erlöste sein wird. Mit anderen Worten, dieser Mann hat etwas verstanden, was heute viele Menschen wahrscheinlich aus einem oder anderen Grund nicht verstehen. Nur über Nebukadnezar können wir eine ganze Stunde reden. Ich möchte euch nur die drei Etappen seiner Glaubensentwicklung aufzeigen. Im Kapitel 2 am Ende sagt Nebukadnezar: Es gibt einen Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Im Kapitel 3 zum Schluss, da müsst ihr selber die Verse suchen: Es gibt einen Gott, der erretten kann. Das ist die Geschichte mit den drei Jungs im Feuerofen, kennen wir. Und im Kapitel 4, wo er 7 Jahre lang wie ein Tier gelebt hat und draußen auf der Wiese war, er sagt: Es gibt einen Gott, der demütigen kann und seine Wege sind gerecht. Ich finde allein die drei Etappen der Glaubensentwicklung von Nebukadnezar faszinierend. Was ich oft schaffe als Pastor mit meinen Bibelargumenten, ich schaffe die erste Stufe bei dem einen oder anderen. Es gibt einen Gott, der Geheimnisse offenbaren kann. Das ist ein kognitiver Glaube. Ja, ich habe einen Traum oder ich habe eine Frage, ich weiß nicht, wie das ist mit dem Leben nach dem Tod oder wie ist es mit der richtigen Taufe, und da sage ich: Kein Problem, komm zu den Siebenten-Tags-Adventisten, die haben die Wahrheit, die werden dir alles erklären. Und man hat die Prüftexte, die Bibeltexte, und man erklärt alles, so gut man will. Und die Leute nicken und sagen: Jawohl, Gott kann Geheimnisse offenbaren. Und bleiben dort stehen. Sie bleiben dort stehen, weil sie neben dieser Erkenntnis den Gott noch nicht kennengelernt haben, der erlösen, der retten kann. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, als Siebenten-Tags-Adventist, als Pastor, ich habe zuerst die Geheimnisse gecheckt, aber ich brauchte lange, lange, lange Zeit, um zu verstehen, wer Jesus Christus für mich ist. Es ist leichter, die biblischen Wahrheiten zu verstehen und zu lernen und zu begreifen, nachzuvollziehen, weiterzuerzählen. Und anscheinend viel, viel schwieriger, Jesus Christus als der persönliche Erlöser, als derjenige, der retten kann, auch mich erretten kann, zu verstehen, wahrzunehmen, daran zu glauben. Und schließlich anzuerkennen, dass seine Wege gerecht sind. Dass alles, was in meinem Leben bis jetzt passiert ist, einen Sinn hat. Auch wenn ich es nicht immer auf Anhieb begreifen und verstehen kann. Liebe Geschwister, das sind so die drei Etappen der Mission. Und die sind aus meiner Sicht allgemeingültig. Manchmal überspringen manche Leute die erste Etappe. Sie wissen nicht sehr viel über die Heiligtumslehre, aber sie haben verstanden, wer Jesus Christus in ihrem Leben ist. Und das ist gut. Und über Jesus Christus verstehen sie die einzelnen Lehren. Und weil sie Jesus Christus kennen oder kennengelernt haben, verstehen sie, dass ihr Leben auch einen bestimmten Sinn hat. Das Buch Daniel zeigt uns, wer sind die richtigen Kinder Gottes. Ja? Das Buch Daniel spricht über die richtige Reihenfolge der Mission. Das Buch Daniel sagt uns auch etwas über die Weltgeschichte. Ich habe nur eine Auswahl an Themen getroffen. Man kann über viele andere reden. Seid mir nicht böse, dass ich mich nur auf die begrenzt habe. Aber wahrscheinlich auf diese Art und Weise motiviere ich den einen oder anderen, andere Themen aus dem Buch Daniel für sich zu entnehmen und sie zu präsentieren in Predigtform. Es ist spannend, ja, es ist spannend, das Daniel 2 zu lesen. Wahrscheinlich als Kind ist das das erste Bild neben dem Bild von Harry Anderson, Menschen in Gottes Hand. Ja, für einen oder anderen ist das ein Begriff, von Adam und Eva, Noah, und dann war dieses Standbild von Daniel 2. Als Kind in der Kindersabbatschule und später als Teenie, auch für meine Taufe, musste ich lernen, von wann bis wann Babylon regiert hat, von wann bis wann Medo-Persien an die Macht war, Griechenland und so weiter. Ich habe etwas ganz Spannendes gelesen über Daniel 2 und das möchte ich mit euch teilen, weil wir schließlich Teil dieses Standbildes sind. Wenn wir das komplette Bild von oben bis unten sehen, abgesehen von den Zehen, das dominierende Material ist Metall. Wir haben Gold, wir haben Silber, wir haben Bronze und wir haben Eisen. Und da passiert etwas Erstaunliches. Auf einmal kommt ein Felsbrocken, ein Stein von oben und er trifft diese Statue unten, die Füße, und mag sie zunichte. Und da habe ich mir die Frage gestellt, warum kommt nicht eine andere Art von Metall zugesteuert auf diese Statue? Warum kommt etwas, was vom Stoff her, vom Material her ganz anders ist? Das, was ich jetzt euch schildere, sind nicht meine Gedanken. Ich habe sie gelesen und ich fand sie sehr einleuchtend für mich. Diese vier Metalle definieren von damals bis heute die Art und Weise, wie ein Imperium funktioniert. Gold und Silber sind wichtig für die Wirtschaft. Wer Gold und Silber hat, er hat eine starke Wirtschaft. Bronze und Eisen sind die Metalle, die verwendet wurden bei der Waffenherstellung. Diese zwei Elemente dominieren von Babylon bis Donald Trump, bis unsere Zeit heute, wenn wir über ein Weltimperium sprechen. Eine politische Macht, die als Imperium sich aufstellt, muss zwei Elemente auf jeden Fall beinhalten. Sie muss eine Wirtschaftskraft sein, und sie muss auf der militärischen Ebene wirklich stark sein. Und da brauchen wir nochmal die Bibel. Wir lesen 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. 1. Petrus, Kapitel 2, die Verse 4 bis 6. Zu ihm kommt als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und auch ihr als lebendige Steine erbaut euch zum geistlichen Hause und zur heiligen Priesterschaft, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Darum steht in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein, und wer an ihn glaubt, der soll nicht zu Schanden werden. Die Bibel ist eindeutig, wer dieser Stein ist. Und ich finde es faszinierend, das, was kommt, ist anders als das, was bis jetzt wir kennen. Nur ich fand Vers 5 ganz spannend. Petrus schreibt und auch ihr als lebendige Steine. Ich habe mir die Frage gestellt, warum hat er nicht geschrieben und ihr als lebendige Klumpen Gold? Hört sich gut an. Ist auch sehr edel, ein Klumpen Gold zu sein, oder? Oder ihr als ein Eisenblock in Gemeinde Gottes, wenn ich manche Geschwister manchmal aus meiner Vergangenheit in Erinnerung rufe, es waren so ein Eisenstück, so richtig hart. Petrus sagt nein. Das, was der Eckstein baut, ist ein Gebäude aus einem ganz anderen Material und ihr baut mit. Wie? Indem ihr als lebendige Steine, mit dabei seid. Liebe Geschwister, es geht nicht nur um Mathematik und Arithmetik im Buch Daniel. Es geht nicht nur darum, die Zahlen zu kennen, von wann bis wann der eine oder der andere König regiert hat. Das Buch Daniel und Daniel Kapitel 2 zeigt auf eine eindrucksvolle Art und Weise, wie die Welt, wie die Gesinnung dieser Welt ist und wie die Gesinnung, wie die Denkweise, wie die Mentalität der zukünftigen Welt sein wird. Deswegen haben wir zwei unterschiedliche Materialien. Wir haben Metall auf der einen Seite und Stein auf der anderen Seite. Nicht, weil jemand sich das so ausgedacht hat, weil der Gedanke dieses Steins ist nicht von irgendjemand so ausgedacht. Sie hat eine bestimmte Funktion. Und es geht nicht nur um Jesus Christus als der Eckstein, sondern es geht um jeden Einzelnen von uns, die mitbauen an seinem Königreich. Ich frage mich manchmal, was dominiert mein Leben? Was sind meine Prioritäten? Und ich muss ganz ehrlich zu euch sagen, von dieser Statue aus Daniel 2, es gibt eine Menge Elemente, die mein persönliches Petkubonev-Königreich bestimmen. Meine Interessen bestimmen, meine Ziele bestimmen, meine Denkweise bestimmen. Und manchmal bin ich ein kleiner Nebukadnezar in meinem Mini-Königreich mit meinem Stolz und mit meiner Art, irgendwie alles zu dominieren und zu kontrollieren. Die Bibel sagt, Klumpen Gold zu sein, sieht edel aus, aber nein, du bist für was anderes berufen. Du sollst ein lebendiger Stein sein. Warum? Weil du auf dem Fundament Jesu Christi bauen möchtest. Das Buch Daniel erzählt uns nicht nur etwas über die Weltgeschichte, sondern sie zeigt uns, wie ich heute mein Leben mit Gott leben kann, leben darf. Ich habe noch ein paar andere Gedanken, die ich für mich persönlich interessant fand, aber an dieser Stelle, 10 vor 12, machen wir einen Cut. Wir können das Thema gerne fortsetzen. Was haben wir heute aus dem Buch Daniel entnommen? Das Buch Daniel zeigt, wie ich bei der Wahrheit bleiben kann. Nicht als theologisches Konstrukt, sondern als Quelle, die von Gott kommt. In einer Welt voller Fake News. Das Buch Daniel zeigt mir, wie ich mit Menschen umgehen kann, die von Gott nichts wissen und welche Stufen solche Menschen durchlaufen. Ich darf sie nicht hochschieben oder ziehen auf diese Stufen. Ich darf sie nur einzig und allein begleiten. Und das Buch Daniel zeigt mir auch, welche Mentalität, welche Einstellung mein Leben dominiert. Die Mentalität von irgendwelchen stolzen Männern, die vor 2600 Jahren gelebt haben, aber von ihrem Stolz ist eine Menge noch übrig geblieben. Oder bin ich dominiert von der liebevollen Art und Weise Jesu Christi, der Eckstein, der das Fundament dieser Gemeinde, Gemeinde München-Nymphenburg ist. Und wir alle als lebendige Steine mitbauen dürfen. In diesem Sinne viel Freude beim Studium in diesem Quartal. Das Buch Daniel ist ein sehr spannendes und lohnenswertes Buch zu studieren. Und versucht immer hinter der Kulisse der Fakten, der spannenden historischen Fakten zu gucken und sich immer wieder die Frage zu stellen, was hat das Ganze mit mir zu tun? Mit meiner Familie, mit meinem Charakter, mit meiner Gemeinde, mit meinem Leben. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, Gottes Segen und Amen. Vater im Himmel, wir danken dir für die Gelegenheit, die du uns schenkst, dein Wort zu studieren und uns immer wieder die Frage stellen, welche Bedeutung dieses Wort für uns heute hat. Danke für die Möglichkeit, offen zu sein für das, was du uns sagen möchtest. Und ich bitte dich, dass du uns jetzt segnest als Gemeinde, wenn wir Woche für Woche dieses Thema, das Buch Daniel, gemeinsam studieren. Danke, dass die Kinder unter uns heute waren. Danke, dass es Jugendliche gibt, die einen tollen Lobpreisteil vorbereitet haben. Danke für die Gemeinschaft und für deine Liebe. In deinem Namen. Amen.